Vielen Dank. Vielen Dank. Was für eine Botschaft in den Liedern, die wir gerade gesungen haben. Ich habe so richtig meine Hände auf meine Brust gelegt und habe gedacht, ich atme Güte ein. Ach, wie fühlt sich denn das an, wenn man Güte einatmet? Ach, so gut. Die Güte Gottes einatmet. Oder wie wunderbar ist es, dass wir uns zurücklehnen können in Gottes liebende Arme. Also ich lade euch ein, dass wenn ihr jetzt atmet, was wir ja alle tun, immer ein bisschen Güte mit einatmen. Und wenn ihr euch zurücklehnt, dass ihr euch ganz entspannt hinsetzen könnt und euch vorstellt, da ist der liebende Vater, von dem wir gerade gesungen haben. Und überraschenderweise ist es heute auch das Predigtthema, Gott unser Vater. Wir sind so in einer kleinen Predigtserie, die heute beginnt. Wir wollen über das unser Gott kommuniziert, dass unser Gott bei uns ist, dass unser Lebensstil mit Gott und heute sind wir Gott unser Vater. Und ich habe gedacht, wie schön. Ich finde so eine Predigtvorbereitung ist immer toll, weil man sich so richtig, richtig toll mit ihm auseinandersetzt und die Bibel liest und das noch entdeckt und jenes entdeckt und das könnte man sagen und jenes könnte man sagen. Und nachher hat man so viel zu sagen und dann geht's wieder, dass man das alles runterkocht, sodass ihr nachher auch wisst, über was ich gepredigt habe. Also ich predige heute über Gott, unseren Vater. Und das ist eigentlich ganz ein easy Thema, Gott, unser Vater. Was gibt's denn da noch Neues zu sagen? Vielleicht gar nicht viel, weil ihr schon alles wisst, aber es ist dieser Genuss, da nochmal drüber nachzudenken, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns so sehr liebt. Und von daher ist es ein Thema, ob jung oder alt, ob Vater oder Mutter, ob wir, egal, ganz egal, es ist Gott unser Vater. Und Gott zeigt in der Bibel, da gibt es so viel, was uns auch Mut macht. Und ich habe heute Morgen gedacht, gerade in so einer Zeit, wo auch so viel los ist, wo wir morgens aufwachen und die Welt sich schon wieder in einer Krise befindet, wo wir auch selber durch Lebensphasen gehen, wo unser Alltag herausfordernd ist, was für ein Geschenk, uns daran zu erinnern, dass wir einen Vater im Himmel haben, einen Vater bei uns haben, der uns lieb hat und der bei uns ist. So wie wir es heute Morgen gesungen haben. Und ich bin so in Johannes 14, also Jesus spricht ganz viel über den Vater. Und er spricht auch viel zu seinen Jüngern. Und Philippus sagt dann, ja, aber dann zeig uns doch den Vater. Also da bricht's aus ihm raus und sagt, aber zeig uns doch den Vater. Denn wenn wir den Vater sehen, dann haben wir genug. Dann haben wir genug. Und Jesus sagt dann so großartig, wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber er hat was erkannt, er hat gesagt, wenn ich den Vater sehe, dann habe ich genug. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie das aus ihm rausbricht. Wenn ich den Vater sehe, dann habe ich genug. Boah, wenn ich den Vater sehe, dann habe ich genug. Dann komme ich an, ich muss den Vater sehen, Jesus. Wie sehe ich den Vater? Und Jesus sagt, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Und ich habe mir so Gedanken gemacht da in meinem eigenen Leben, wie das auf mein Leben Einfluss hatte, wie ich den Vater sehe. Das hat Einfluss auf mein Leben, auf meine Glaubenspraxis. Und es lohnt sich immer wieder auf Entdeckungsreise zu gehen, einfach mal nachzudenken, vielleicht das, was wir schon kennen, das nochmal zu vertiefen und sagen, ja, stimmt. Aber wenn der Vater an mich denkt, oh, das ist so schön, da atme ich Güte ein. Oder ich kann mich jetzt einfach zurücklehnen, weil er ist da. So dieses zutiefst Innere, zeig uns doch den Vater. Weil die Vorstellung unseres Vaters, die Vorstellung von Gott als unserem liebenden Vater, das prägt mein Sein, das prägt meine Identität, das prägt meine Lebensgestaltung, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Trost, dass ich weiß, ich habe einen Gott, der heute für mich da ist, der sich kümmert. Und manchmal geht es uns so, dass wir das hören, dass wir sagen, ja, wir sind gläubige Christen, aber die Art und Weise, die wir leben, dass wir uns fast so verhalten wie Waisen, dass wir wie als ohne Vater, als ob wir nicht dazugehören, als ob wir nicht versorgt werden. Und ich weiß nicht, früher gab es dieses, es gibt es heute auch noch, aber dieses tolle, ich finde es ein ganz charmantes Buch, Nicht wie bei Räubers. Vielleicht kennen das einige. Da wird es so dargestellt, da ist dieser Junge, der auf einmal beim König ist und gar nicht verstehen kann, dass er umsorgt ist. Immer sich noch so verhält, dass er nicht genug zu essen hat. Da ist also ein Riesentisch, aber er steckt alles in seine Taschen rein, weil er denkt, ich glaube, morgen habe ich nichts mehr. Also wir können im Vaterhaus sein und doch so leben, als ob für morgen nicht genug ist. Wir müssen alle unsere Taschen vollstecken, weil wir denken, ich weiß nicht, ob der Vater morgen noch so für mich sorgt, ob er da ist bei mir. Und das ist schon, wir wollen Gott lieben, wir wollen ihm vertrauen, wir wollen bei ihm sein und das wissen, dass er verlässlich ist. Und von daher ist es immer wieder gut, darüber nachzudenken, darüber das zu erfahren und zu erleben, was er denn für ein Vater ist. Weil er stellt sich uns als Vater vor. Und es beinhaltet auch, dass er eine Beziehung zu uns möchte. Und eine ganz besondere Beziehung, eine nahbare Beziehung, eine persönliche Beziehung. Er sagt, ich bin dein Vater. Wenn wir, das gehen wir ja, das sagen wir zu Menschen, wenn wir Väter und Mütter sind, zu unseren Kindern. Und das sagt uns Gott zu, ich bin dein Vater, ich bin dein Vater. Und dann ist ja auch das die Frage, mit welcher Brille schauen wir denn das an? Ich habe früher immer, aber ich bin schon ganz, ganz lange Christ und habe Gott richtig lieb. Und ich kann mich noch so vor vielen Jahrzehnten daran erinnern, dass ich über Gott gedacht habe, wenn ich eigentlich mir richtig wünsche, nach A zu gehen, dann will Gott bestimmt, dass ich nach B gehe, weil mir das gar nicht gefällt. Also sag ich Gott, ich will ja eigentlich nach B, dass ich nach A kommt. Ich habe gedacht, das ist so kompliziert und heute denke ich, was ist denn da vorgegangen? Aber wenn ich drüber nachdenke, habe ich gedacht, Gott ist ein Spielverderber. Wenn ich nach A will, dann sagt er, viel zu einfach, viel zu schön für dich. Nee, ich schicke dich nach B. Und das zu erkennen, da habe ich gemerkt, wow, ich habe ein Gottesbild in mir, dass ich denke, Gott gönnt es mir nicht. Gott will, dass es immer schwer ist, dass da Leiden drin ist in der Nachfolge und was auch immer. Und es gibt genug Schweres noch im Leben, aber das kommt nicht, weil Gott sagt, es muss schwer und schwer und schwerer sein. Und so habe ich gemerkt, wow, ich habe da ein Bild in meinem Herzen von Gott. Das kam aber erst raus. Das ist wie bei einer Tube, wo man draufdrückt, wo ein bisschen Druck drauf ist. Vorher war das gar nicht, davor habe ich gedacht, alles okay, alles okay. Aber wenn dieser Druck ein bisschen kommt, dann merkt man auch, wie man sich verhält, was man denkt, was man eigentlich über Gott und welches Gottesbild man hat. Und ich habe mal so ein paar Gottesbilder noch mal hervorgekruschtelt, die wir so haben könnten. Da könnte zum Beispiel der abwesende Vater sein. Vielleicht habe ich das ja erlebt, dass ich denke, ich habe einen abwesenden Vater. Weil ja auch unsere Väter haben nur das wieder reproduziert, was sie auch selber erlebt haben. Oder ich habe auch dieses Gottesbild, das so ganz tief drin sitzt, was vermitteln Eltern oder Verwandte, vielleicht auch die Gemeinde, vielleicht auch so Sprichwörter wie kleine Sünden, die bestraft Gott gleich. Wusstet ihr das? Das ist so unser Volksmund und drückt so ein Bild von Gott aus. Und so haben wir ganz tief, wo immer sie auch hergekommen sind, und vielleicht sind es welche, die ihr auch bei euch seht, so einen abwesenden Vater, weil wir nie erlebt haben, dass ein Vater eigentlich da ist. Unser Vater war vielleicht immer beschäftigt, immer alles andere war wichtiger. Ist doch schön, oder? Gell? Und dass das in uns, wenn der Druck kommt, wenn wir so das denken, ja, unser Vater ist abwesend, er ist beschäftigt mit wichtigeren Sachen als mit mir, dass wenn dieser Druck auf diese Lebenstube kommt, dass wir denken, naja, am Ende bin ich doch allein. Am Ende mache ich doch lieber alles selber und ich kümmere mich selber um mich, dann weiß ich, dass um mich gekümmert ist. Und ich habe so ganz tief innen drin, dass mir gar nicht bewusst ist, wie gesagt, immer erst, wenn der Druck kommt, dass ich denke, ich habe einen ganz leistungsorientierten Vater. Mach bloß alles richtig. Mach bloß alles richtig. Nur wenn du es richtig machst, ist es auch gut. Ein Gott, der mir gar keine Entwicklung ermöglicht, sondern ich muss gleich einfach alles richtig machen. Mach einfach alles richtig, mach ja keine Fehler oder mach lieber gar nichts, dann machst du keine Fehler. Vielleicht denken wir dann das so. Oder wir haben erlebt, dass wir einen bevorzugenden Vater hatten oder denken, ja die anderen, die werden gesegnet. Also die anderen ja, die gehen jetzt auf Einsatz und kriegen das Geld oder machen das oder jenes, aber ich... Und dann muss ich, wenn ich das Gefühl habe, da ist der Vater, der nicht genug hat, der für den anderen reicht's, aber für mich reicht's nicht, dann kann es sein, dass ich vielleicht mich ständig vergleiche. Kann vielleicht sein, dass ich denke, wenn du mehr hast, dann habe ich ja weniger. Oder ich habe erlebt, dass ich einen kontrollierenden Vater habe, dass das zutiefst innen drin mein Gottesbild ist, dass wenn ich nicht alles richtig mache, dass wenn mir was schief geht, dass wenn ich sündige, dass ich ganz schwer Vergebung annehmen kann und denke, wow, ich muss erst mal eine Weile noch leiden. Das kann nicht gleich wieder gut sein. Weil ich erlebt habe, dass wenn ich als Kind was Falsches gemacht habe, dass ich Ablehnung gespürt habe, dass man mich ignoriert hat, dass man mich sanktioniert hat, dass man nimmer mit mir geredet hat. Dass ich denke, ich muss erst wieder 1-2 Tage warten, weil das meine Kindheitserfahrung ist. Erst dann ist es wieder gut. Und ich habe den strengen Vater, der den ganzen Tag wie mit einem Vergrößerungsglas mich verfolgt und verfolgt und verfolgt und sagt, ha, ein Fehler gemacht, ich hab's gewusst. Es muss jeder mal selber einfach mal gucken, was, wenn wir so durch den Tag gehen, ja, aber was passiert, wenn unser Leben, wenn die Engpässe kommen, dann können wir sowas nachspüren, was da rauskommt und können uns dann damit sagen, ist eigentlich dieses Bild, das ich da habe, was macht es? Und dass wir einfach nicht so leben, als ob wir keinen Papa im Himmel hätten, keinen Vater und wie so ein Waisenkind, das nicht weiß, woher kommt's, wohin geht's, sondern dass wir das in unserem Herzen verstehen, wir haben einen Vater im Himmel. Und auch in der Bibel, ich meine, ich habe nur ein paar, 2 oder 3 Bibelstellen noch raus, wo die Jünger sagen, lehr uns beten. Da sagt Jesus in Matthäus, unser Vater im Himmel, so fängt es an. So sollen wir unseren Vater im Himmel, es ist unser Vater im Himmel, so adressieren wir ihn. Unser Vater im Himmel. Oder er sagt in Römer 8, 15, Paulus schreibt es da, ihr habt nicht den knechtischen Geist, den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern ihr habt einen Geist empfangen, dass ihr euch auch nicht abermals und nochmals fürchten müsstet, sondern wir haben den Geist empfangen, wo wir rufen, aber, lieber Vater. Und auch vielleicht ist Knechtschaft heute gar kein so ein Wort mehr für uns, aber es ist einfach offensichtlich wie in Paulus Zeiten, aber dennoch ist es eine Botschaft, dass wir immer wieder unter Knechtschaft, der Knechtschaft der Angst, unter die Knechtschaft von Leistungsdruck, unter die Knechtschaft kommen, dass wir denken, wir müssen Erwartungen erfüllen, unter die Knechtschaft, dass wir Anerkennung brauchen und wollen, dass wir unter diese Furcht kommen, abgelehnt zu werden, wie auch immer. Und er sagt, unser Vater, es ist kein Geist der Furcht, dass du dich abermals fürchten möchtest in der Knechtschaft, sondern dass du ganz tief in deinem Herzen sagen kannst, ach, aber Papa, lieber Papa. Und Paulus erinnert uns in diesem Vers echt an dieses Privileg, sagen, da ist dieses Privileg, da ist das da, du hast den Geist, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Das ist so was, wenn wir einatmen, diese Güte, wenn Gott sagt, du bist mein Sohn, meine Tochter. Darum uns daran zu erinnern. Oder auch in Galater 4, Vers 6, wo es heißt, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, wo wir schreien, aber, lieber Vater. Und ich habe eine andere Bibelübersetzung, die das so ein bisschen freier übersetzt, die Mirror-Bibel. Und da steht's, um diese Sohnschaft zu versiegeln, also dass das richtig uns bewusst ist, dass wir Tochter und Vater sind, um das zu versiegeln, hat Gott den Geist der Sohnschaft beauftragt, das Abba-Echo, das finde ich so schön, das Abba, 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 dass das so mit uns geht, dass das so nachhallt in unserem Herzen, dass wir es nicht vergessen, dass das mitklingt in unserem Leben und dass wir zutiefst in unserem Innersten erkennen, ihn erkennen als den wahren und sehr lieben Vater. Ich fand das so eine schöne Übersetzung. Dass das so nachklingt in unserem Herzen, bei all dem, was wir tun. Ach, aber, lieber Vater. Und es erinnert mich manches Mal an meine Spaziergänge mit meinem Hund, wenn ich sage, ach Jesus, ach Jesus. Es ist manchmal dieses Seufzen, dieses Echo, das nachklingt. Ach Herr Jesus, ach Herr Jesus, ach Papa, du weißt. Jetzt könnte ich kurz ein Taschentuch vertragen. Hat es jemand? Ein Papier? Ich habe heute keine Hosentasche. Okay, aber es geht weiter. Oh, da kommen sie. Sie ist allzeit bereit, das finde ich toll. Und da begrüße ich euch auch ganz herzlich, ihr Ranger, ihr seid heute da zum Seminar und es war ein echter Akta, das allzeit bereit. Danke. Und einfach, wenn wir das sehen, wenn wir diese Bibelstellen vom Vater lesen, wenn wir das nochmal sagen, wenn Philippus sagt, zeig uns den Vater, weil dann habe ich genug, dann bedeutet es, dann kann man einfach sagen, da haben wir den liebevollen Vater. Das kann man einfach mal mitnehmen. Da ist der liebevolle Vater. Wenn Jesus uns den Vater zeigt, dann zeigt er uns diesen liebevollen Vater, der da ist und der, das kennen wir gar nicht, dass wir bedingungslos geliebt sind, weil wir das alle nicht erfahren haben. Aber das ist das, was er sagt, du bist bedingungslos geliebt. Oder da ist auch der beschützende Vater, der da steht und der sagt, ich bin nicht abwesend, wenn du mich brauchst. Du bist mir wichtig, ich sehe dich, ich höre dich. Das, was wir heute Morgen hatten, da ist diese Kraft da, wo er sagt, ich rüste dich aus, da auch mit Kraft. Und da ist der ermutigende Mentor, der sagt, komm, probier's, geh vorwärts, mach was. Wenn es heißt, zeig uns den Vater, dann begegnet uns dieser Vater, der sagt, ja, ich bin da. Ich bin da, ich bin der Fürsorgende, ich bin der Liebevolle, ich bin der ermutigende Vater, der dich kennt und der mit dir unterwegs ist. Und auch im Urtext, das ist, wenn wir da lesen, da wird Abba, lieber Vater, dieses Abba ist wie Papa. Wie Papa, Gott wird als Abba Vater bezeichnet. Oder er wird als der Vater im Himmel. Was ist das für eine Souveränität? Unser Vater im Himmel, unser Vater im Himmel. Da ist unser Vater im Himmel, der souverän ist. Und manchmal, mir hat es die Woche so gut getan, dass ich mich immer wieder daran erinnert habe, da ist der souveräne Vater im Himmel, ja. Und das wird er dargestellt als der Schöpfer. Und ich finde es so enorm, wenn ich mit meiner Enkeltochter Bilderbücher angucke über Tiere, was für viele Tiere es gibt. Was für viele Tiere, ich weiß nicht einmal die Namen von all den Fischen, aber die sehen einfach mal lustig aus. Die sind einfach mal cool. Oder wenn ich morgens spazieren gehe, ich habe diese Tage, diese Woche den Morgen so genossen, an diese Blumen, an diese Apfelblüten, an diesem Frühling, an das, was wir da geschenkt bekommen. All diese Blumen, all dieses neue Leben, das erwacht und Gott sagt, ich bin ein Schöpfer. Wenn wir zu unserem Vater beten, dann beten wir, dann erinnern wir uns, dann begegnen wir dem Schöpfer. Und dieser Schöpfer, der sagt, oh, ich bin ein Lebensgestalter. Das Erste, was Gott gemacht hat, er hat erschaffen. Er hat diese Erde erschaffen und er hat sie so vielfältig und so schön erschaffen. Und dann habe ich im Neuen Testament, habe ich so ein bisschen nachgelesen und habe gedacht, wie viele Feste feiert Gott? Wie viele Feste? Das erste Wunder, was Jesus getan hat, ich meine, wenn er sich so überlegt hat, welches Wunder braucht diese Hochzeitsgesellschaft? Welches Wunder braucht diese Hochzeitsgesellschaft? Vielleicht hätte wir gesagt, na, die brauchen viel Segen für das Ehepaar oder so, dass sie durchhalten. Aber es ist der Wein ausgegangen. Und das erste Wunder war eine Weinvermehrung. Oder wenn ich drüber nachlese, da ist ein Hirte, der hat 100 Schafe und eins geht ihm verloren und er sucht und sucht und er trägt es zurück und er feiert ein Fest. Auch wie viele Feste Gott als Lebensgestalter feiert und wo er uns einlädt in dieser, ich weiß gar nicht, in diesem Reichtum, in diesem Schönen daran teilzuhaben. Ich habe auch noch mal über diesen Vers, Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Da ist so viel Reichtum. Er sagt nicht, naja, du kriegst keinen Regen, sondern er lässt einfach in seiner Großzügigkeit, lässt der Regen über Gerechte und Ungerechte. Da ist unser Vater im Himmel, ist so ein Gott, wie wir das heute Morgen auch gesungen haben. Da haben wir das schon alles mal einmal durchgesungen. Dieser Vater, der im Überfluss da ist, dieser Vater, der uns zusagt, mein Sohn, meine Tochter, es ist genug, es gibt genug, es gibt auch für dich genug, es gibt für dich auch genug. Und ich finde, man landet ja automatisch dann bei Lukas 15. Lukas 15 steht drin, der verlorene Sohn. Und ich denke, auch ich möchte den heute einfach noch kurz mitnehmen. Diese Geschichte ist ja cool, da sind zwei Söhne, da ist ein Vater, zwei Söhne, großes Erbe. Und es kommt zu dem, und das hat mich auch nochmal, da sind zwei Menschen, die sind in dieselben Lebensumstände. Die reagieren ganz anders auf die Erziehungseinflüsse. Ich meine, wenn wir Eltern sind, wir kennen das. Aber einfach danach unterschiedliche Persönlichkeiten kommen da, unterschiedliche Einstellungen und unterschiedliche Lebenseinstellungen bei diesen zwei Söhnen. Und einfach nochmal zu sehen, Einflüsse und auch die Erfahrungen, die formen unsere Art zu denken. Das ist das, was wir so in unserem Leben mittragen, was uns so ganz normal ist und was erst kommt, wenn man auf die Tube drückt. Und deshalb sind diese Zeiten auch zu wertvoll, wenn jemand auf unsere Tube drückt, dann kann man ja sagen, der andere ist es. Aber was eigentlich ein Riesenreichtum ist, ist zu gucken, was kommt denn aus der Tube raus? Was kommt denn aus meiner Tube raus? Und da haben wir jetzt also diese zwei Söhne, die da sind. Und die Geschichte ist mehr als eigentlich eine Geschichte. Ich meine, das ist auch diese Erzählung über Buße und Vergebung. Es ist auch diese zwei Männer, die da auf der Suche sind. Wer bin ich denn? Meine Identität, meine Zugehörigkeit, meine Wirksamkeit, meine Selbstbestimmung. Und beide leben ja im Vaterhaus und beide sind Söhne. Und der eine Sohn verlässt das Elternhaus, sagt, ich kriege das jetzt mal selber geregelt, nimmt Geld mit und ist unabhängig. Und was das Ende ist, und sucht auch eine Zugehörigkeit, weil er steht, all sein Geld, all das hat er ausgegeben mit, die Bibel nennt es Prassen, er hat es einfach aufgegeben. Ich will zu dieser Gruppe gehören, ich will dazugehören. Und er kehrt nachher zurück. Und es ist ja dieses unglaubliche Bild, der Vater, der schon wartet. Und ich glaube, wir hatten das mal in einer Predigt, der Vater, der dann entgegenrennt und dass er sogar sein Kleidestück hochziehen musste, einfach Dinge, also einfach diesem Sohn entgegenrennt und ihn umarmt und ach, bei ihm ist. Der ältere Sohn hingegen bleibt daheim und er hat einfach diesen Wunsch nach Anerkennung, er hat diesen Wunsch nach Bestätigung und endet ein Stück weit in einer gewissen Selbstgerechtigkeit und es hindert ihn eigentlich zutiefst daran, die Liebe des Vaters für sich zu nehmen. Sag, nie hast du mir was gemacht. Nie hast du ein Fest gefeiert. Er hat es gar nicht erkannt, dass Gott eigentlich mit ihm ein Fest feiern, sein Vater mit ihm auch Feste feiern wollte. Er hat nicht erkannt, er hat sich wie ein Knecht verhalten, obwohl er im Vaterhaus war. Und das ist schon was mich auch die Woche echt bewegt hat, wo ich gedacht habe, wie verhalte ich denn mich im Vaterhaus? Wie verhalte ich mich im Vaterhaus? Wo finde ich denn meine Zugehörigkeit, meine Wirksamkeit, meine Bestimmung? Was tue ich denn? Was mache ich im Vaterhaus? Und wir sehen immer, was wir auch über Gott denken, sehen wir immer darin auch, wie wir leben. Der Sohn, der daheim blieb, war fester Meinung, ich arbeite und arbeite und arbeite. Und er hat diese Sohnschaft, er hat sich eigentlich zum Knecht gemacht, obwohl er Sohn war. Er hat es irgendwie vergessen. Er hat es vergessen, dass da ein Erbe ist, dass da ein Zuhause ist, dass da ein Vater ist, der mit ihm zusammen sein will. Und das hat mich echt bewegt. Ich habe gedacht, wow, lass es uns nicht vergessen, dass wir sind nicht Gottes Knechte. Er ruft uns in seine Sohnschaft, er ruft uns in seine Kindschaft. Und ich habe auch gedacht, Vater und Tochter oder Tochter und Sohn sein, das baut Familie. Wir in unserer Sohn- und Tochterschaft, wir bauen, das baut Familie. Und du möchtest das Erbe, wo du bist, möchtest du vermehren. Du möchtest dazu beitragen zum Ganzen. Ich fand es auch ein schönes Bild für uns als Söhne und Töchter, wenn wir in Gemeinschaft auch hier zusammen sind. Wir möchten bauen zusammen, wir bauen Familie, wir gehören zu einer Familie. Und was eigentlich ist, dieses Erbe zu nehmen und es einzusetzen, auch unser persönliches Erbe, wo wir eine Berufung, eine Bestimmung haben, dass wir das einsetzen, dass wir es multiplizieren, dass wir mehr tun wie arbeiten oder wegrennen, sondern dass wir beim Vater sind. Das finde ich eine unglaubliche Einladung, was dieses Gleichnis uns einlädt. Und von daher, wir sind immer Knechte. Ich und du, wir sind Söhne. Und es ist so toll, ich habe nochmal so gedacht, wo Jesus an der Taufe ist, reißt der Himmel auf und Gott sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Da hat Jesus nur gar keine Wunder getan. Sondern da ist einfach mal dieses, ja, da ist mein lieber Sohn, cool. Und dass wir auch, wo er sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, wenn wir ihn in unser Herz bitten, dann gibt er uns das Recht, dass wir seine Kinder sind. Und ich muss nicht heute Morgen, bin ich nicht aufgestanden und gesagt, Vater, wie viel muss ich heute arbeiten, dass ich dein Sohn sein oder deine Tochter sein kann? Sondern er sagt, so schön, atme Gnade ein, lehn dich zurück. Du bist mein Sohn und du bist meine Tochter. Und das würde ich heute uns, dass wir das doch mitnehmen. Dass wir das heute, für heute mitnehmen. Was wird sich denn verändern, wenn wir dran denken, da ist dieser Vater im Himmel. Da ist dieser Schöpfer, der mit mir ein Fest feiern möchte. Da ist dieser souveräne Gott im Himmel, der alle Macht und alle Gewalt hat. Was wird sich da verändern in unserem, würde ich vielleicht mutiger sein, weil ich einen Gott habe, der sagt, ja, probier doch was. Würde ich vielleicht schneller mal beten und nicht denken, ich muss erst alles alleine machen, sondern sagen, ja klar, du bist doch bei mir. Ich muss das doch gar nicht alleine machen. Ich habe doch einen Vater im Himmel. Ach, wie konnte ich das vergessen? Da ist doch mein Vater im Himmel. Und ich habe gedacht, ich habe mal den Psalm 23 und dann noch ein bisschen 1. Korinther 13 zusammengeworfen und habe gedacht, ich würde euch das gern lesen und einfach nochmal, das hat es für mich so auch zum Ausdruck gebracht, dass wir einen liebenden Vater haben. Mein lieber Vater, du bist mein Hirte und ich werde niemals Mangel leiden. Und nimm das ruhig, wo du jetzt auch, nimm das wie ein Gebet vielleicht auch, das, wo du das Gefühl hast, für mich ist nicht genug, für den anderen hat es gereicht, aber für mich nicht, immer der andere. Da spricht Gott zu, mein lieber Vater, mein lieber Vater, du bist mein Hirte, ich werde niemals Mangel leiden. Du führst mich zu grünen Weiden und zu erfrischenden Wassern und ich finde Ruhe in deiner Nähe. Und du sättigst meine Seele und leitest mich auf rechtem Weg. Oh Vater, wenn ich dich sehe, zeig mir den Vater, dann habe ich genug. Du sättigst meine Seele und leitest mich auf rechten Wegen, denn deine Liebe umhüllt mich wie ein warmes Gewand. Und in Zeiten der Unsicherheit und Angst fürchte ich kein Unglück. Denn deine Liebe vertreibt alle Furcht aus meinem Herzen. Oh, wir haben den kindlichen Geist empfangen, der ruft, Abba, 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 lieber Vater. Papa, Papa. Und inmitten der Dunkelheit und des Sturms bist du bei mir. Dein Trost und deine Nähe geben mir Hoffnung. Und du bereitest einen Tisch für mich vor den Augen meiner Feinde. Und deine Liebe umgibt mich wie ein schützender Mantel. Oh, deine Liebe ist geduldig und güte. Deine Liebe neigt sich zu mir in meiner Schwachheit. Deine Liebe ist nicht eifersüchtig oder stolz und sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil, sondern deine Liebe opfert sich selbst für mich. Oh, deine Liebe, Papa, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles, denn deine Liebe hört niemals auf, sie ist unerschütterlich. Ja, mein Papa, deine Liebe begleitet mich jeden Tag meines Lebens. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und es ist ein guter Platz, in diesem Vaterhaus zu sein. Und wenn wir sagen, wir sind in diesem Vaterhaus, dann lasst uns immer wieder daran erinnern, dass wir eingeladen sind, als Väter und Töchter, als Söhne und Töchter da zu sein. Du bist eingeladen, als Sohn und Tochter im Vaterhaus zu sein, wenn wir sagen, und ich bleibe da. Da ist dieser Vater, der Schöpfer ist, der sagt, es ist Überfluss für dich da. Und ich würde uns auch bitten, ich habe das Lobpreisteam gebeten, ich würde nochmal, dass wir voll Power dieses Lied singen, ich finde es so schön, ja, ein guter, guter Vater. Und wer sitzen bleiben will und es genießen möchte und sagen, ja, das möchte ich, dass das meine Lebenswirklichkeit ist, dann genieß es, lehn dich zurück und atme Güte ein. Und wenn du sagst, das ist mein Statement, wo ich sage, ja, Gott ist ein guter Vater, Gott ist ein guter Vater, er verlässt mich nicht, er ist bei mir, dann sing das so laut mit, dass es jeder hört. Und ich würde auch noch eine Sache, danke, auch sagen, nehmt doch das mit heute, vielleicht auch, wenn ihr am Tisch sitzt, dass ihr das macht, dass ihr euren Kindern erzählt, wo er ein guter Vater ist für euch. Dass das geschieht, was die Penny gesagt hat, wo wir in Generationen unterwegs sind, sagen, ja, Gott war so ein guter Vater zu mir. Oder wenn du merkst, dass du vielleicht einfach mehr darüber nachdenkst, wer er für dich sein möchte, dann nimm doch das heute mit. Fotografier das doch ab und nimm das mit als eine kleine Reminder, diese Predigt und dieses Lied, was wir jetzt auch singen, zu vertiefen. Und von daher jetzt volle Kanne. Der, wo möchte, nochmal richtig das zu sagen, du bist ein guter, guter Vater, als unser Statement, als unser Glaubensbekenntnis, als unser Ausdruck zu seiner, wo wir sagen, wir lieben dich, du bist ein guter Vater und ich möchte, dass die inneren Bilder erneuert werden. Zeig mir den Vater, zeig ihn mir, weil dann habe ich genug. Amen.